einen Film gedreht in Auschwitz, einen grauenvollen Film. Wisst ihr, Leichenberge. Ihr wisst, was Auschwitz ist, nicht? Leichenberge. Und der Film kam nicht zu Rande, weil Hollywood ihn nur übernehmen wollte, wenn man einige Entkleidungsszenen und Bettszenen da einblendet. Sexualität auf dem Grauen, wisst ihr? Auf dem Grauen. Und nun habe ich den Eindruck in dieser übersexualisierten Welt, dass da eine ganz große Not ist. So ein alter Jugendpfarrer wie ich, ein Leben lang in der Großstadt im Ruhrgebiet, der bekommt den Eindruck, auf dem Gebiet ist eine schauerliche Not. Und ich habe mich oft gefragt, wo liegt eigentlich der tiefste Grund dieser Not? Und ich glaube, der tiefste Grund dieser Not auf diesem Gebiet liegt darin, dass kein Mensch mehr weiß, was ist eigentlich gut und was ist böse. Man könnte ja sagen, nun, das geht mich nichts an. Aber sehen Sie, Schuld ist eine Realität, ist eine Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit wie dieser Stuhl. Und wenn ich mir 10 Stühle aufpacke, bin ich zu schwer beladen. Versteht ihr? Und nun steht jeder vor der Sache, kann ich das eigentlich so treiben, wie ich es treibe, oder ist das nicht richtig? Was ist gut und was ist böse? Ich rede jetzt sehr offen, ist vorehelicher Geschlechtsverkehr, außerehelicher Geschlechtsverkehr Sünde oder nicht? Ist Ehe auf Probe oder Kameradschaftsehe Sünde oder nicht? Ist lesbische Liebe, das sind 2 Mädels und so, nicht? Oder Homosexualität, dass 2 junge Männer sich lieben, ist das Sünde oder nicht? Ist Ehescheidung Sünde oder nicht? Das weiß keiner mehr. Da sehe ich, steht eines Tages so ein Pärchen vor mir, so ein Richtchen, Flittchen, Heidelbeer, Gosche um die Augen, ihr dürft mir keine Zeit nehmen mit langem Lachen. Und es ist sehr ernst. Und dann sage ich, was mit euch los ist, das kann man aber 7 Meilen gegen den Wind sehen. Darauf grinst das Mädel und sagt, da ist doch nichts dabei. Bitte, bitte, Sie missverstehen mich, wenn Sie meinen, ich erzähle Witze. Dann haben Sie mich völlig missverstanden. Ich glaube, wir können 17 Jahre als untere Grenze ansetzen, ja? Da ist doch nichts dabei. Und das kriege ich überall erzählt. Die ganze moderne Romanliteratur, die ganze moderne Filmliteratur hat das Gebiet des Sexuellen aus den Kategorien von Gut und Böse rausgetan. Und jeder kleine Junge schreit mich an, da ist doch nichts dabei. Und nun bitte, jetzt denken Sie mit. Wer hat denn eigentlich zu bestimmen, ob was dabei ist oder nicht? Wer hat denn eigentlich zu bestimmen, was gut ist oder böse? Nicht der Pfarrer, nein. Tante Amalie auch nicht. Also meiner Tante Amalie zuliebe wäre ich ohne anständig. Verstehen Sie? Wer hat denn eigentlich zu bestimmen, was gut ist und was böse ist? Ich bin am wichtigsten Punkt meiner Rede. Was gut ist und was böse ist, hat nur einer zu bestimmen, nämlich der lebendige Gott. Der lebendige Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, Herr der Welt. Und jetzt stehen Sie alle vor der Frage, wenn es keinen Gott gibt, wenn der Himmel leer ist, wenn wir Menschen allein gelassen sind, wie Kinder im Schneesturm, wenn es keinen Gott gibt, dann dürfen Sie machen, was Sie wollen. Dann werfen Sie Ihren Leib in Schmutz. Dann pressen Sie sich selber aus wie eine Zitrone. Wenn es keinen Gott gibt. Aber wenn Gott lebt. Und ich sage Ihnen, er lebt. Dann hat er allein zu bestimmen, was gut und was böse ist. Nicht die Filmproduzenten, nicht die Romanschriftsteller, nicht die Kirche, nicht die Moralisten, nicht Tante Amalie. Wenn Gott lebt, dann hat er zu sagen, was gut und böse ist. Ist das richtig? Leuchte hinein. Und es steht jeder junge Mann und jedes Mädel jetzt vor der Frage, lebt Gott oder nicht? Wenn Gott nicht ist, kann ich tun, was ich will. Wenn Gott da ist, kann ich nicht tun, was ich will. Das geht nicht, dass Sie für sich jetzt Gott absetzen und dann im Alter sagen, da will ich mal anfangen, ihn noch zu suchen. Dann will er nicht mehr. So geht man mit Gott nicht um. Jetzt werden Sie zur Wahrheit gerufen. Gott lebt. Und Sie fragen mich, woher weißt du, dass Gott lebt? Dann antworte ich Ihnen, weil er sich geoffenbart hat in Jesus. Ich möchte Ihnen jeden Abend den Satz einhämmern, seit Jesus, der Sohn Gottes, gekommen ist, ist Gottes Leugnung Dummheit oder Unwissenheit. Gott lebt und der hat zu sagen, was gut und böse ist. Und wenn das Flittchen sagt, da ist nichts bei, dann sage ich, du bist dumm und unwissend. Und wenn deine Belehrungen dir im Kino holst, dann bist du dumm und unwissend. Du sollst von heute Abend ab wissen, dass Gott lebt. Und dass er zu bestimmen hat, was gut und böse ist. Und so haben wir hier zu fragen jetzt. Wenn ich mein Recht auf Liebe fordere in meiner Einsamkeit und meinem Sexualtrieb, was sagt denn Gott dazu? Verstehen Sie? Es geht jetzt nicht um meine Meinung, sondern um den Willen Gottes. Der ist ganz klar geoffenbart im Worte Gottes. Und da will ich Ihnen drei Dinge sagen jetzt zum Willen Gottes. Was will Gott in puncto Geschlechtstrieb? Erstens, Gott sagt zum Geschlechtstrieb Ja. Im Anfang der Bibel steht, Gott schuf sie, einen Mann und eine Frau. Gott hat mich geschaffen, auch beim Geschlechtstrieb. Es ist nicht so, wie Kästner mal sagt, von hier ab, aufwärts bin ich Christ, vom Nabel abwärts bin ich Heide. Das ist dummes Zeug. Sondern das gehört zum Menschen, den Gott geschaffen hat. Und ich möchte den jungen Männern sagen, werdet doch rechte Männer und nicht so erbärmliche Hampelmänner. Und ihr Mädchen, werdet doch rechte Frauen. Gibt nicht viele. Ihr Mädels, darf ich mal sagen, dass ein junger Mann, ein sehr famoser Kerl, mir neulich sagte, Pastor Busch, die Mädchen, die ich heiraten möchte, die sind sehr dünn gesät. Da genügt noch nicht ein Lippenstift. Und wem das genügt, na, wie vergnügen. Gott sagt Ja zum Geschlecht. Er hat uns so geschaffen, verstehen Sie? Ist also, deshalb spreche ich hier darüber. Es ist nicht so, dass ich mich dieser Sache schäme. Aber zweitens, Gott hat dem Geschlechtstrieb einen Zaun gegeben. Und dieser Zaun ist die Ehe. Ein großer amerikanischer Psychologe hat den Satz gesagt, er ist gar kein Christ, Piper, hat den Satz gesagt, es ist über die Beziehung der Geschlechter nie etwas Großartigeres und Richtigeres gesagt worden als der Satz der Bibel, Gott schuf sie einen Mann und eine Frau. In ihren Bibeln steht noch ein Mann, ein Weib. Dies ist der Wille Gottes, das ist das Ideale. Die Ehe der Treue und der Liebe. Wenn heute das Ideal die Filmschauspielerin ist, die alle zwei Jahre geschieden wird, dann ist das ein Faustschlag ins Gesicht des Heiligen Gottes. Drittens, Gott will eine reine Jugend. die eine Präparation ist auf die ganz große Ehe, auf die ganz große Liebe in der Ehe. Ich könnte es mal so ausdrücken, da ist ein 15-jähriges Mädel, sie wird mal heiraten, sie weiß noch nicht wen, sie kennt ihn noch gar nicht. Aber sie soll diesem Jungen, den Gott ihr mal geben wird, jetzt schon die Treue halten. Junger Mann, du wirst mal heiraten, du kennst das Mädchen noch gar nicht. Aber du sollst jetzt diesem Mädchen schon die Treue halten. Wie willst du in der Ehe die Treue halten, wenn du es jetzt nicht kannst? Versteht? Gott will eine reine Jugend. Das sind die drei Sätze der Bibel. Nicht meine, der Bibel, des Willens Gottes. Und ich sage Ihnen, Gott lässt über diesen Punkt nicht mit sich diskutieren. Ich las neulich den Satz von, wir brauchen heute eine neue Sexualethik. Sag ich, pappalapapp, wir müssen wieder wissen, was der lebendige Gott eigentlich will. Damit man überhaupt mal wieder Richtung kriegt im Durcheinander. Gott sagt ja dazu, Gott schützt die Sexualität in der Ehe, Gott will eine reine Jugend. Und das leuchtet ja auch jedem von Ihnen ohne weiteres ein. Sehen Sie, mir sagte neulich ein Psychiater, hat mir sehr Eindruck gemacht. Nach einem solchen Vortrag sagte er, was Sie sagen als Christ, das sage ich jetzt als Arzt. Ein Mädchen, so drückt er es aus, kann im Grunde nur einmal richtig lieben. Ihr Herz ist wie eine Knospe, die einmal aufgeht. Und wenn so ein Mädel 3, 4, 5 gehabt hat, dann ist sie, ich sage es wörtlich, wie er es ausdrückte, dann ist sie versaut für die Ehe. Sie heiratet den 5., sie meint immer den 1., den sie geliebt hat. Und darum sage ich, ihr Mädels, gehen Sie vorsichtig mit diesen Dingen um. Und ihr jungen Männer habt eine Bombenverantwortung. Man spielt nicht mit Mädchenherzen. Sie werden mal alle miteinander vor Gottes Gericht stehen, wir alle. Und dann werden wir nach diesen Dingen gefragt. Und wenn Sie sagen, das glaube ich nicht, dann sage ich, macht nichts, warten wir ab. Warten wir ab, ob Sie recht haben oder die Bibel. Ich bin überzeugt, dass Sie bis hierher mir alle recht geben und sagen, das wäre so ganz richtig. Wenn man es nur könnte, nicht? Und jetzt muss ich Ihnen sagen, dass ich hier noch nicht zu Ende bin. Sehen Sie, ich war junger Offizier, fern vom Reiche Gottes, im Ersten Weltkrieg. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal hier in solchen Versammlungen reden würde. Das hätte mir, wenn mir das einer gesagt hätte, ein Lächeln abgenötigt. Und dann erlebte ich es, als ein Freund neben mir stark, dass Gott lebt. Ich prallte auf den lebendigen Gott wie mit dem Auto auf eine Betonmauer. Und dann wusste ich, da brauchte mir kein Pfarrer was zu erklären. Gott lebt und wenn ich jetzt einen Schuss kriege, dann komme ich in die Hölle. Gott ist kein Fußball, mit dem ich treten kann. Zum ersten Mal fiel ein Schrecken vor Gott auf mich. Aber kein Mensch half mir. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich hatte nur Angst vor Gott. Wir kamen in Ruhestellung. Ich war froh, in der Zeit kriege ich keinen Schuss. Kein Mensch half mir. Und ich erinnere mich an einen schönen Frühlingstag. Da ritt ich auf einem wunderschönen Pferd. In Frankreich, irgendwo hinter der Front, zur nächsten Stadt. Ich sehe den Wald noch vor mir. Überall blühten so Primeln am Waldrand. Ich hatte so ein schönes Pferdchen. Aber so sehr ich mich an dem Frühlingsmorgen freute, so quälte mich doch die Frage, Mensch, ich müsste anders werden. Wenn Gott lebt, muss ich jetzt anders werden. Dann muss auf dem Gebiet anders werden, aber wie denn? Ich weiß, da habe ich ganz kalt kalkuliert. Da habe ich gesagt, erstens, es müsste meine Vergangenheit ausradiert werden, liquidiert werden. Wie ist das möglich? Ist schon allerhand los gewesen. Und zweitens müsste ich eine neue Gesinnung kriegen. Mensch, ich habe Spaß am Dreck. Ihr auch, ja? Oder nicht? Ich müsste eine neue Gesinnung kriegen. Wie soll das zugehen, dass die Vergangenheit liquidiert wird und dass man eine neue Gesinnung kriegt? Und dann geschah es ein paar Wochen später, da bekam ich zum ersten Mal ein neues Testament in die Hand. Und schlage auf und lese. Jesus Christus ist gekommen in die Welt, Sünder zu erretten. Das schlug ein wie ein Blitz. Da wusste ich, das geht mich an. Jesus Christus ist gekommen in die Welt, die Sünder zu erretten. Da will ich dabei sein. Und ich wünschte, ich könnte ihnen den Wunsch ins Herz geben. Da möchte man dabei sein. Da gehen erst ein paar, machen Sie mal ein bisschen zu, ja, stört. Ich möchte den Satz einhämmern. Jesus Christus ist gekommen, die Welt, die Sünder zu erretten. Da möchte ich dabei sein. Und jetzt muss ich Ihnen also von Jesus erzählen. Das ist die Hauptsache, das ist mein Thema, das ist mein Trompetchen, nicht? Jesus. Als der Herr Jesus, der Sohn Gottes, auf der Erde war, da kommt mal ein Volkshaufe auf ihn zu und die Vordersten schleppen eine hübsche junge Frau. Die Kleider sind ihr halb runtergerissen. Rechts und links haben Männer sie gepackt. Und dann schleppen sie diese Frau vor Jesus und sagen, Herr Jesus, die haben wir ertappt im Ehebruch. Herr Jesus, im Gesetz Gottes steht, dass wer die Ehe bricht, des Todes schuldig ist. Die muss doch gesteinigt werden, nicht? Du bist immer so barmherzig. Jetzt sag selber, muss die gesteinigt werden. Jesus sieht diesen Volkshaufen an, die junge Frau, und dann sagt er richtig, Gott sagt Nein zu unserer ungezügelten Sexualität. Die muss gesteinigt werden. Ha! Halt, sagt Jesus, noch ein Satz. Wer ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und dann bückt er sich und schreibt was in den Sand. Ich weiß nicht was. Lange Zeit. Und dann wird es sehr still. Und dann richtet sich Jesus auf. Und da ist der Platz leer. Bloß die Frau steht noch da. Es steht da in der Bibel, sie waren hinausgegangen, von ihrem Gewissen überführt. Sagen Sie mal, hätten Sie den ersten Stein werfen dürfen? Ist in Ihrem Leben so eine strahlende Reinheit? Hätten Sie den Stein werfen können? Nicht? Ich auch nicht. Dann sind wir hier eine Sünderversammlung, ja? Eine Sünderversammlung. Vor Gottes Augen eine Sünderversammlung. Ach, ich muss Ihnen noch mehr von Jesus erzählen. Gehen Sie mit mir vor die Tore Jerusalems. Da toben auf einem Hügel Golgatha Tausende von Menschen. Und in der Mitte steht ein römischer Centurio. Da haben sie drei Männer an Kreuz genagelt. Grauenvolle Sache ist das, an Kreuz nageln. Und der Centurio steht da und sieht das mittlere Kreuz an. Um ihn rum tobt es. Schreien sie zu diesem Mann am Kreuz, bist du Gottes Sohn, dann steig doch runter. Bist du Gottes Sohn, dann steig doch runter und errette dich selbst. Und dann tut dieser Jesus am Kreuz den letzten Schrei und neigte sein Haupt und verschied. Da dreht sich der Centurio um und sagt, erschüttert, wahrlich, der ist Gottes Sohn. Er riskiert seinen Posten, nimmt Stellung für den Hingerichteten, der ist Gottes Sohn. Warum hängt Gottes Sohn am Kreuz? Es ist keiner hier im Saal, für den Jesus nicht gestorben ist. Da hat Jesus unsere schmutzigen Sünden hinaufgetragen an das Kreuz. Unsere Ketten, unsere Bindungen hinaufgetragen an das Kreuz. Hier kann die Vergangenheit liquidiert werden. Hören Sie, Das Blut Jesu Christi, steht in der Bibel, des Sohnes Gottes, macht mich rein von aller Sünde. Ich bin glücklich, dass das in der Bibel steht. Dass meine Vergangenheit liquidiert ist, dass ich Gott ins Angesicht schauen kann. Nicht? Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Ach, ich muss Ihnen noch mehr von Jesus erzählen. Ja, man hat ihn vom Kreuz heruntergeholt, tot. Hat ihn in ein Felsengrab gelegt. Und eine Felsplatte davor gelegt. Und dann kamen römische Soldaten und passten auf, dass keiner an das Grab geht. Und dann ist es am Morgen in der Frühe des dritten Tages. Da wird es auf einmal so hell, als wenn eine Atombombe in 15 Kilometer Entfernung explodiert wäre. Und der Stein fliegt weg und die Kriegsknechte, die Soldaten sehen als letztes, ehe sie ohnmächtig umkippen, dass dieser Jesus glorreich aus dem Grabe kommt. Ich erzähle Ihnen keine Märchen. Lieben Leute, das ist das größte Ereignis der Weltgeschichte, dass ein Toter auferstanden ist. Ich bringe Ihnen keine Moral, ich bringe Ihnen kein Dogma, ich bringe Ihnen keine Lehre, sondern ich rede Ihnen von einem lebendigen Heiland, mit dem man leben kann. Mit dem ich leben konnte von dem Augenblick meines 18. Lebensjahres an, wo ich ihn gefunden hatte. Dem ich meine Sünden sagen kann, meine Einsamkeit, mein Schmutz, mein Begehren, meine Kraftlosigkeit. Mit Jesus leben. Mit Jesus kann man leben. Das Geheimnis von wirklichen Christen, dass sie nicht eine andere Überzeugung haben, sondern ein Heiland haben, ein Erlöser, ein Erretter. Ah, ich erinnere mich, wie ich einmal in New York in einem Negerclub eingeladen war. Und Sie wissen um die ungeheuren Rassenspannungen, nicht, in USA. Und in diesem wundervollen, schicken Clubgebäude, da war unten in der Halle eine Marmorfigur auf einem Sockel. Und diese Marmorfigur, das sah man, das war kein Neger. Und ich dachte, wie merkwürdig, dass die bei dieser ungeheuren Spannung der Rassen in ihrem Clubgebäude einen weißen Mann da aufstellen. Ich sah mir einen Gesichtsschnitt. Marmor ist ja an sich weiß, nicht? Und dann rufe ich mir so einen schwarzen Gent und sage, Freund, wer ist das? Und dann kam eine Szene, die ich nie vergesse. Da bleibt dieser Neger vor diesem Bild stehen und sagt, das ist Abraham Lincoln, mein Befreier. Und dann sah ich im Geiste, wie lange ehe der junge Mann geboren war. Der Präsident von USA, Abraham Lincoln, in einem schrecklichen Krieg, den Negern die Freiheit erkämpft hat. Da war der junge Mann nicht dabei. Aber dass er jetzt frei rumlief, verdankt er dem, dass Abraham Lincoln auf blutigen Schlachtfeldern gekämpft hat. Ich gehe die Treppe hoch und da sehe ich nochmal zurück und sehe den jungen Mann bloß dastehen. Und immer murmeln, Abraham Lincoln, mein Befreier. Und dadurch fuhr es mich, so möchte ich vor Jesu Kreuz stehen. Jesus, mein Befreier. Lassen Sie mich mal ein Beispiel brauchen. Es gibt einen merkwürdigen Satz in der Bibel, der heißt, das Gesetz des Heiligen Geistes, der uns durch Jesus geschenkt ist, hat uns freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Da ist von Gesetzen die Rede. Es gibt Naturgesetze. Wenn ich das Taschentuch fallen lasse, fällt es infolge der Schwerkraft nach unten. Das ist nicht zu ändern. Aber sehen Sie, es ist zu ändern, wenn ich jetzt die Hand aufhalte. Dann fällt es nicht. Es ist eine stärkere Kraft dazwischen gekommen. Von Natur sind wir unterworfen dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wir fallen alle nach unten, wir rutschen ab. Sie rutschen ja alle. Sie rutschen ja alle, Sie wissen es. Und nun kann eine andere Macht dazwischen kommen, die stärker ist. Dass Jesus Christus seine Erlösung mir schenkt, seinen Heiligen Geist, und ich falle nicht und fange an, mit ihm in einem neuen Leben zu leben. Das sind keine Märchen, das gibt's. Und das wird Ihnen heute Abend angeboten. Sehen Sie, unser Recht auf Liebe. Gott schenke Ihnen mal allen rechten Ehepartnern, dem Sie eine ganze Liebe schenken und der Ihnen eine ganze Liebe schenkt. Aber Sie, Gott helfe Ihnen durch den Herrn Jesus, dass Sie nicht ein Recht nehmen, das Sie nicht gehört. Eigentlich wäre ich jetzt fertig, aber ich muss eben noch was sagen. Können Sie noch 5 Minuten zuhören? Recht auf Liebe. Sehen Sie, es gibt im Neuen Testament, das ist ursprünglich griechisch geschrieben, 2 Worte für Liebe. Das eine heißt Eros, das ist die Liebe, von der wir eben gesprochen haben. Und die andere heißt Agape. Das ist Liebe, die barmherzige Samariter hatte, als er den Verwundeten half. Und jetzt muss ich eben noch von der Agape sprechen. Wir haben, seitdem Jesus gekommen ist, ein Recht, schrankenlos zu lieben. Sehen Sie, in der Politik werden wir immer wieder aufgehetzt zum Hass, da drüben. Seitdem Jesus gekommen ist, weigere ich mich zu hassen. Ich habe ein Recht zu lieben. In den Häusern, ich habe mal 150 Konfirmanden gehabt, da habe ich die besucht. In allen Häusern war Krach. Da habe ich 3 gefragt, warum habt denn ihr keinen Krach? Bei euch ist doch kein Krach, bloß 3. Warum habt ihr denn keinen Krach? Und da sagten die, ja, wir wohnen alleine. Verstehen Sie? Wir wohnen alleine. Alle überall ein Krach im Haus. Ist bei Ihnen auch Krach? Seitdem Jesus gekommen ist, haben Sie ein Recht, nicht mehr Krach zu haben. Sie dürfen lieben. Und da sagen Sie, wir kommen unter die Räder, dürfen Sie auch. Jesus ist unter die Räder gekommen, er am Kreuz, und ist doch auferstanden und hat gesiegt. Wollen wir nicht in diese schreckliche Welt voll Hass mal Liebe reintragen? Aber das kann man nur mit Jesus. Ich ende immer bei ihm. Und darum muss ich zum Schluss sagen, es gibt eine Liebe, auf die haben wir kein Recht. Und die macht uns doch am reichsten. Als ganz junger Pfarrer hatte ich einen schrecklichen Bezirk. Das war also richtig Ruhrgebiet, Unterwelt. Und da stehe ich eines Abends um 11 vor einer Kneipe, um mich rum vielleicht 100 Männer. Aber da hatte jeder ein Messer in der Tasche. So. Die Polizei, der wurde jede Woche vor der Krankenwagen rein in den Bezirk und holte so ein paar, die ein Messer zwischen den Rippen hatten, ab. War eine tolle Kante. Ich stand da nachts um 11 und einer, so ein langer Kerl, war mit mir in Diskussion geraten. Es muss komisch ausgesehen haben, der himmellange Bursche und ich, kleiner, stirbst. Ich wusste, was für ein dunkles Leben er hatte. Er war in eine Mordsache verwickelt, aber war nie klar geworden. Und dann gibt es so Augenblicke, wo die Menschen rauskommen. Da steht er vor mir und sagt, ich will dir was sagen. Wir sagten alle du zueinander. Das war zu umständlich mit sie. Ich will dir was sagen. Ich habe dir meine Lebensgeschichte erzählt. Hat er erzählt, der Vater ein Trinker, die Mutter früh gestorben. Ich war in der Fürsorge, da haben sie mich geprügelt. In der Schule haben sie mich geprügelt. In der Lehre haben sie mich geprügelt. Ich will dir was sagen. Ich sehe ihn noch vor mir stehen. Mich hat nie jemand lieb gehabt. Mich hat niemand geachtet. Mich hat niemand als Mensch angesehen. Und darum hasse ich euch. Beifälliges Gemurmel der 100 Männer, die drumherum stehen. Ich sage, ich bin erschüttert. Aber eins hast du gelogen. Du sagst, mich hat nie jemand geliebt. Das ist nicht wahr. Ich weiß einen, der hat dich so geliebt, dass er in den Tod gesprungen ist für dich. Jesus. In dem Moment schrie der Mensch auf. Er war ein Repräsentant der Hölle, die brüllt, wenn von Jesus die Rede ist. Und dann packte ich ihn an seiner Bluse vorne und sagte, Moment mal, wenn du heute Abend in dein Bett kriechst, dann steht da, Jesus hat mich geliebt. Er starb für mich. Und wenn du morgen früh aufstehst, dann steht wie die Sonne schon da, Jesus hat mich lieb. Und wenn du morgen Abend ins Bett gehst, dann steht das über dir, Jesus hat mich geliebt. Mensch, lauf doch dieser errettenden, starken, mächtigen, gewaltigen Liebe nicht weg. Du Narr! Auf diese Liebe haben wir kein Recht. Aber sie ist die herrlichste. Und wenn Sie diese Liebe annehmen in Ihrem Leben, dann lösen sich alle anderen Probleme, garantiere ich Ihnen. Lösen Sie nicht erst die Probleme, sondern nehmen Sie Jesus an und dann lösen sich die Probleme Ihres Lebens. Sie müssen sich aber entscheiden dazu. Sie wissen nicht, wie lange Sie Zeit haben. Ich möchte Sie beschwören, nehmen Sie Jesus an, dann lösen sich die Probleme Ihres Lebens, auch die geschlechtlichen.